Wenn ich dann abends auf der Treppe stehe, dort wo ich wohne, und mir eine Zigarette gönne und in die Stille lausche, dann höre ich manchmal nationalsozialistisches Liedgut und ich höre auch Sieg Heil rufen. Und ich denke mir dabei sicherlich, wie wird das sich entwickeln? Es ist mir unwohl.
Was mache ich, wenn meine Nachbarn rechts sind? Darum geht's in dieser ersten Folge von Stadt, Land, Segen. Ein Hinweis vorweg: Mit rechts meinen wir in dieser Folge immer rechts im Sinne von rassistisch und fremdenfeindlich. In dieser Folge hört ihr von Norbert Koschmieder, der arbeitet als Seelsorger und hat selbst rechte Nachbarn. Und ihr erfahrt, wie er damit umgeht. Außerdem bekommt ihr konkrete Tipps, wie ihr gegen rechts reden könnt und warum es so wichtig ist, sich zu positionieren. Hallo, ich bin Mira, ich bin Journalistin und arbeite als Online-Redakteurin.
Hallo, ich bin Gerrit, ich bin katholischer Seelsorger und Theologe.
Wir beide arbeiten für das Erzbistum Hamburg und zusammen machen wir diesen Podcast. Warum machen wir diesen Podcast? Es gibt viele schlechte Nachrichten da draußen und wir wollen euch ein paar gute Nachrichten bringen. Wir wollen euch Menschen zeigen, die Gutes tun.
In diesem Podcast machen wir uns auf die Suche nach Menschen, die ein Segen sind. Segen, davon sind wir überzeugt, dass es überall dort, wo das Gute eine Chance bekommt, zu wachsen. Wir machen uns auf die Suche nach Segen in diesem Podcast in Norddeutschland, in der Stadt und auf dem Land.
Das ist die allererste Folge von Stadt, Land, Segen.
In jeder Folge stellen wir eine Frage, von der wir überzeugt sind, dass die gesellschaftlich von großer Bedeutung ist. Und die Frage heute lautet: Was mache ich eigentlich, wenn mein Nachbar rechts ist?
Wir haben jetzt hier den Nachbar als Beispiel genommen. Das kann aber auch jemand aus dem Bekannten, aus dem Freundes- oder Familienkreis sein oder irgendjemand auf der Straße, der irgendwas Rechtes sagt. Und ich glaube, sowas hat fast jeder schon mal erlebt. Hast du sowas auch schon mal erlebt, Gerrit?
Die krasseste Erfahrung habe ich, glaube ich, mit meinem Fahrlehrer gemacht. Der hat sich nach und nach entpuppt als jemand, der echt rechts ist. Das fing so an mit kleinen Witzen und irgendwann ging er dazu über, Menschen einfach im Auto zu beleidigen, natürlich ohne, dass sie das gehört haben. Und zwar alle Menschen, von denen er meinte, dass die einen Migrationshintergrund haben könnte. Und die Steigerung war dann eigentlich nur noch, dass er Gewaltfantasien dann formuliert hat, was er mit diesen Menschen tun möchte. Das war echt furchtbar unangenehm für mich.
Und hast du irgendwas gemacht oder konntest du irgendwas machen in der Situation?
Ehrlich gesagt habe ich gar nichts gemacht, sondern ich wollte nur noch das irgendwie durchziehen und habe mich nicht getraut, was zu sagen. Am liebsten hätte ich widersprochen, wenn ich heute auf die Situation schaue. Am liebsten wäre ich einfach ausgestiegen und wäre gegangen.
Dann können dir, aber können auch allen, die zuhören, die Tipps, die wir später noch von Experte Oliver Trier bekommen, auf jeden Fall helfen. Er ist Bildungsreferent und gibt Kurse, wo man lernt, wie man gegen rechts sprechen kann.
Und ich wurde eingeladen in ein Dorf in Nordwestmecklenburg. Da habe ich Norbert Koschmieder getroffen. Der lebt dort und arbeitet im nahegelegenen Grevesmühlen als Seelsorger. Norbert lebt und arbeitet also in einer Region, in der die rechte Szene sehr präsent ist, dort selbstbewusst und lautstark auftritt. Norbert lässt sich aber nicht unterkriegen, sondern engagiert sich seit langem schon in der Flüchtlingshilfe. Norbert erzählt mir, dass in seiner Nachbarschaft Menschen leben, die rechtsextrem sind. In Berührung mit rechten Gedankengut kommt er aber nicht nur dort.
Nicht nur in der Nachbarschaft, sondern in einem großen Umkreis, wo sich hier Menschen angesiedelt haben, die Land gekauft haben, die Häuser gekauft haben, die hier in der Nähe ein Nazidorf gegründet haben, das heißt Jamel. Bis letzten Sommer war in Grevesmühlen noch die Parteizentrale, die Bundesparteizentrale der NPD, das sogenannte Tinghaus.
Dann erzählt mir Norbert, dass sich in der Region in Nordwestmecklenburg zuletzt etwas verändert hat.
Es gab hier in letzter Zeit in der ganzen Region quasi einen riesen Rechtsrutsch.
Auslöser ist der geplante Bau einer Großunterkunft für Geflüchtete im Nachbarort Upal. Für 400 Menschen ist sie geplant. Norbert Koschmieder engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. Aus diesem Grund hält er die geplante Flüchtlingsunterkunft ebenfalls für viel zu groß. Die rechte Szene weiß die Gelegenheit zu nutzen. Sie macht mobil gegen die Flüchtlingsunterkunft. Die Rechten rufen zu Demonstrationen und zu Protestaktionen auf.
Diese Demonstrationen, diese Unterschriftenaktionen wurden initiiert von der rechten Szene. Und viele Leute, die man vorher oder die man überhaupt nicht als rechts einstufen würden, sind damit gegangen. diese gesamte Aktion, die hier stattgefunden hat, hat dazu geführt, dass viele Menschen, die vorher neutral waren oder die dem Rechtsstaat angehangen sind, plötzlich diese Leute unterstützen, diese Meinungen teilen.
Wir müssen also unterscheiden. In Nordwestmecklenburg lebt eine lautstarke Minderheit von bekennenden Rechtsextremen und Neonazis. Und die machen Stimmung gegen Flüchtlinge und den Rechtsstaat. Und erschreckenderweise haben sie immer mehr Erfolg damit. Offensichtlich findet rechtes Gedankengut immer mehr Zustimmung. Auch von Menschen, die bislang mit den Rechtsextremen der Nachbarschaft um Grevesmühlen nicht so viel zu tun haben wollten. Vielleicht liegt das auch daran, dass viele der Rechtsextremen, die sich in der Region angesiedelt haben, nicht dem Klischee entsprechen vom dumpfen, glatzköpfigen Schlägertrupp. Vielmehr präsentieren sie sich in ihrer Umgebung als die netten, engagierten Mitbürger und Nachbarn.
Diese Menschen sind nicht nur in den Kommunen präsent, sondern eben auch im Erziehungsbereich. Ob das jetzt das Elternaktiv ist oder die Elternvertretung in den Schulen ist oder in den Kindergärten und so weiter. Also sie tauchen überall auf und engagieren sich und finden auch Zuspruch bei der einheimischen Bevölkerung. Es gibt also da kaum Berührungsängste im Augenblick, weil sie eben als der freundliche Nachbar auftreten, hilfsbereit sind, nett, freundlich zuvorkommend, eben wie man sich den netten Nachbarn von nebenan vorstellt.
Also Gerrit, du warst ja wirklich vor Ort in Grevesmühlen und bist mit der Frage dahin gefahren, was mache ich, wenn mein Nachbar rechts ist? Und du wusstest, dass da rechte Menschen dir begegnen können. Hast du da anders auf die Leute geschaut?
Ich war natürlich ein bisschen neugierig, als ich hingefahren bin. So werde ich jemanden erkennen, der eindeutig rechts ist. Aber ich habe auf dem Weg dahin und auch nachher, als ich mit Norbert unterwegs war in Richtung Friedhof, ich habe niemanden getroffen, wo ich eindeutig sagen kann, der ist Neonazi oder der ist rechts, weil der zum Beispiel Springerstiefel und Bomberjacke trägt. Ich muss ja auch gestehen, ich kann nicht in Menschen reingucken. Und ich könnte dir vermutlich mehr sagen, wenn ich mich mehr mit diesen Menschen unterhalten hätte, die ich getroffen hatte. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch mit Norbert einfach verquatscht.
Ja, das glaube ich dir. Da gibt es aber ja schon Kriterien, wenn man sich jetzt mit jemandem unterhält, woran man erkennt, okay, die Person hat rechtes Gedankengut in sich. Und da hat mir Oliver Trier auch nochmal eine gute Definition gegeben. Er ist Bildungsreferent in der katholischen Jugendarbeit und erklärt jetzt, wie ticken Menschen mit rechtem Gedankengut.
Das Grundlegende ist, dass solche Menschen eine gewisse Ideologie der Ungleichwertigkeit haben. Also, dass sie die Neigung haben oder die Haltung, dass sie andere Menschen aufgrund bestimmter Ideen, Kategorien oder Facetten ja abwerten können. Die großen Klassiker wären dann Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit oder aber auch die Abwertung von Menschen mit Behinderung. Die Liste ist ja schier endlos. Bei extrem rechten Menschen kommt natürlich nochmal hinzu eine Affinität für autoritäre Strukturen, gepaart Hand in Hand mit Misstrauen in Rechtsstaat und Demokratie. Menschen mit extrem rechten Gedanken haben auch ein Problem mit Pluralismus, also mit der Vielfalt in der Gesellschaft. Und wenn all das oder zumindest ein paar dieser Faktoren zusammenkommen, dann spricht man schon davon, dass ein Mensch extrem rechtes Gedankengut in sich trägt.
Jetzt haben wir eine Definition. Was ist, wenn wir auf diese Menschen mit extrem rechtem Gedankengut treffen? Norbert hat da ja viel Erfahrung gemacht.
Das hat mich natürlich total interessiert und ich habe Norbert gefragt, wie antwortet er eigentlich und wie reagiert er, wenn er von seinem Gegenüber rechte Argumente hört?
Rechtes Gedankengut ist weit verbreitet und wenn ich auf Menschen treffe, wo ich genau weiß, die sind rechtsradikal, dann ist das eine Weltanschauung. Diese Weltanschauung kann ich nicht ändern oder die ist nur sehr schwer zu ändern und über einen langen Zeitraum. Wenn ich auf Menschen treffe, wo ich weiß, die sind nicht in dieser rechten Szene angesiedelt, dann gibt es schon Diskussionen, zumindest darüber, was Menschlichkeit ist, was Nächstenliebe ist. Da ergeben sich oft lange Gespräche, tiefe Gespräche, die aber nur bis zu einer bestimmten Grenze bei mir gehen. Wenn Leute mir sagen, wir als Deutsche haben auch um unser Land gekämpft und die sollen auch darum kämpfen, dann ist bei mir zumindest klar, dort habe ich keine Chance. Das sitzt so tief bei den Menschen, dass ich da dann auch aufgebe.
Und dann? Wie sieht es aus, wenn Norbert in Anführungszeichen argumentativ aufgibt?
Ich versuche dann zu einem guten Abschluss zu kommen. Wir haben ja hier im Dorf auch etliche Neonazis, die sich hier angesiedelt haben. Dann muss ich klar bekennen, da an dieser Stelle gehe ich nicht mit. Das kann ich nicht mittragen. Das ist nicht meine Auffassung von Leben. Das ist auch nicht mein Lebensbild. Und ich denke, das ist die einzige Chance, den Menschen das so zu sagen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Und ich würde mir so gerne wünschen, dass es viele Menschen gibt, die dann so reagieren. Das bewirkt natürlich nicht sofort einen Umschwung. Aber je öfter diese Menschen das hören, umso mehr kommen sie vielleicht zum Nachdenken. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Aber eine Sache steht für Norbert an erster Stelle, wenn er Nachbarn begegnet mit rechter Gesinnung.
Zunächst einmal den Frieden zu wahren, was mir am allerwichtigsten ist bei dieser Sache. Konfrontation verbal bis zu einer bestimmten Grenze, aber irgendwann ist dann auch Schluss bei mir.
Norbert bleibt da ja so standhaft. Ich glaube, das könnte ich nicht. Wenn ich jeden Tag mit Menschen zu tun hätte, die rechte Aussagen machen, ich wäre da schon längst weggegangen. Hast du mit Norbert darüber gesprochen, ob das für ihn mal ein Thema war, wegzugehen?
Ganz ehrlich, das war kein Thema in unserem Gespräch. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein Thema ist, als wir miteinander gesprochen haben. Ich glaube, einmal, weil es ja nicht so ist, dass er jeden Tag in politischen Debatten mit seinen Nachbarn ist. Und es ist ja auch nicht so, dass da alle in dem Dorf oder alle in der Region rechte Gesinnung haben. Ganz im Gegenteil. Es ist ja immer noch eine Minderheit. Eine starke und eine lautstarke Minderheit, aber eine Minderheit. Und dann ist da die große Mehrheit, wo er eine schöne Nachbarschaft hat. Und das ist da auch wirklich schön. Ich war ja da im Garten.
Man hört ja auch das Vögelgezwitscher im Hintergrund.
Man hört das Vögelgezwitscher. Das ist wunderschön. Und was Norbert sich wünscht, das ist ja nicht, dass alle aus dem Dorf wegziehen, die anders denken. Sondern was er sich wünscht, ist, dass die Mehrheit den Mut findet, Nein zu sagen und in Widerspruch zu gehen. Und dass sie ähnlich standhaft sind. Und das finde ich ja wirklich bewundernswert, wie standhaft Norbert ist. Und ich glaube, dass er auch deswegen da gut wohnen kann, weil der abends mit einem guten Gewissen schlafen kann, wenn ich es schaffe, in Widerspruch zu gehen und sagen, so denke ich nicht, wenn ich rechte Parolen höre. Norbert erzählt mir, auch viele Christinnen und Christen in den Kirchengemeinden fühlen sich vom rechten Gedankengut zunehmend angesprochen. Ich frage ihn, wie kann das sein? Für mich passt das nicht zusammen. Einerseits zu einem Gott zu beten, der alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft unterschiedslos liebt und gleichzeitig der rechten Szene aufzulaufen und rechten Gedankengut Glauben zu schenken. Auf der Suche nach Gründen, wie das zusammengeht, Christ zu sein und recht zu sein, blickt Norbert weit in die Vergangenheit zurück.
Die meisten Menschen, die hier als Christen hergekommen sind, stammen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die dort vertrieben worden sind. Sie sind hier nach Mecklenburg gekommen und haben leiden müssen. Es waren Deutsche unter Deutschen, die hier nicht willkommen waren. Ich denke, dass das ein Trauma ist, was sich über mehrere Generationen fortgesetzt hat.
Später nimmt mich Norbert mit auf den Friedhof von Grevesmühlen. Er zeigt mir einen Gedenkstein. Der Stein erinnert an ein Lager für Geflüchtete aus den ehemaligen Ostgebieten. Auf der Inschrift des Steins lese ich: Den Toten zum Gedenken, Questin, Dezember 1945 bis März 1947.
Es gab ein großes Flüchtlingslager in Questin, wo Hungertyphus gewütet hat und wo viele Menschen gestorben sind. Und Argumente, die ich höre, warum diese Menschen nicht hergehören, hängen mit dieser Vergangenheit zusammen, dass sie sagen, uns wurde ja damals auch nicht geholfen. Das sitzt tief. Das ist eine tiefe Verletzung, die bis heute nicht geheilt ist und die auch über die nächste Generation noch weitergegeben wird. Und ich denke, dass das ein Grund ist, der die Menschen dazu verleitet, zu denken, uns wurde ja damals auch nicht geholfen. Warum sollen wir jetzt den Geflüchteten, die hierher kommen, helfen?
Wie kann es aber gelingen, Menschen Mut zu machen, sich für Menschen aus anderen Herkunftsländern zu öffnen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind?
Es gibt sogenannte Phobien. Und das, was du eben genannt hast, ist, da gibt es auch einen Begriff für, das nennt sich Xenophobie. Das heißt, eine übertriebene Angst vor Fremden. Und diese übertriebene Angst vor Fremden wurde hier in diesem Bereich unglaublich geschürt. Wie kann man das ändern? Wie kann man das therapieren, sage ich mal in Anführungsstrichen? Wer Angst hat, mit einem Fahrstuhl zu fahren, der braucht jemanden an der Hand, der mit ihm Fahrstuhl fährt. Wer Angst vor Spinnen hat, der muss sich mal eine über die Hand krabbeln lassen und wird merken, da passiert nichts. Und der Fahrstuhl, in den ich gestiegen bin, der stürzt nicht ab. Und ich denke, Menschen, die sich mit Geflüchteten auseinandersetzen können, die mit ihnen reden können, die sie kennenlernen können, werden ganz schnell merken, das sind auch Menschen und angenehme, liebe Menschen, liebevolle Menschen. Und wird sich ganz schnell umorientieren und wird seine Angst verlieren.
Ich mag dieses Fahrstuhlbeispiel total gerne.
Ich finde das auch klasse.
Und ich finde dieses Bild stark, da ich habe Angst vor einem Fahrstuhl und da kommt jemand und fährt mit mir Fahrstuhl und ich mache mit dem zusammen eine gute Erfahrung. Und ich glaube, dass das häufig so ist, dass wir erst jemanden vielleicht komisch finden und vor allen Dingen vielleicht vor dem auch, Angst haben, aber irgendwas hemmt uns davor, mit dem was zu tun zu haben. Und umso mehr wir mit dieser Person etwas machen, umso mehr merken wir, eigentlich ist die total nett und es bringt Spaß mit der.
Und wenn man Personen nochmal näher kennenlernt, versteht man ja auch deren Situation oder deren Verhalten nochmal eher.
Und ich finde, das im Hintergrund hilft nochmal auch zu verstehen, wie die Situation vor Ort ist. Und Norbert hat mir zwei Dinge erzählt. Und das eine, er hat mir erzählt, auch er engagiert sich ja für Geflüchtete. Er ist aber total gegen diese Großunterkünfte. Weil er sagt, wer in einer großen Großunterkunft für bis zu 400 Personen ist, der hat eigentlich keine Chance, in Berührung zu kommen mit Menschen vor Ort. Und die Menschen vor Ort haben eigentlich keine Chance, in Nachbarschaft zu kommen mit Geflüchteten. Und was er halt wirklich, wo er einen großen Wert drin sieht, ist, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen und eine gute Erfahrung machen. Die Geflüchteten mit den Leuten vor Ort und die Menschen aus Mecklenburg mit Geflüchteten und merken, hey, das ist einfach schön zusammen.
Ja, und man kann da ja auch voneinander lernen, zum Beispiel die Sprache Deutsch lernen, um sich einfach auch miteinander besser zu verständigen.
In Grevesmühlen hat Norbert Koschmider 2015 eine Initiative mitgegründet zur Unterstützung von Geflüchteten. Die Initiative heißt Bleib.Mensch. Bleib Mensch. Wie hilft Bleib Mensch den Geflüchteten?
Wir versuchen 1:1 Patenschaften zu organisieren. Das heißt also, ein Mensch, der geflüchtet ist oder vielleicht eine Familie und ein Mensch hier aus unserer Gegend, der sich auskennt, der diese Familie begleiten kann, der so ein Stückchen in die Gepflogenheiten, die es hier in Deutschland gibt, einführen kann, den Leuten sagt, was sie tun können und was sie möglichst nicht tun können. Ja, und dann natürlich, wo ist der Weg zum Arzt, wo kann ich günstig einkaufen, welche Behörden kann ich wo finden und so weiter und so fort. Das sind also alles Dinge, die notwendig sind, damit diese Menschen sich hier zurechtfinden können. Und auch, wie komme ich von A nach B, und wir organisieren zum Beispiel auch, dass die Leute Fahrräder bekommen, damit sie von den Dörfern runterkommen in die Städte und so weiter. Das ist also, dass sie einfach ein Stückchen mobil sind und lernen, sich hier zurechtzufinden.
Wir haben viel über Rechtsextreme und die ansteigende Zahl von Menschen mit rechter Gesinnung in der Region um Grevesmühlen gesprochen. Angesichts der Herausforderung im Umgang mit Menschen mit rechter Gesinnung habe ich Norbert Koschmider gefragt, war es schwer, Menschen zu finden, die sich für Geflüchtete engagieren wollen?
Ich glaube, wir waren zu acht Menschen, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir wollen was tun. Und dann irgendwann kam die Öffentlichkeit auf uns zu, sprich die Ostsee-Zeitung, und hat mal einen Bericht über unsere Arbeit gebracht, wie wir angefangen haben. Und plötzlich gab es Menschen, die sich ganz aus freien Stücken gemeldet haben und sagen, da möchte ich gerne mitmachen. Wir haben Lehrer gesucht, die Deutschunterricht ehrenamtlich erteilen, weil die Behörden waren hoffnungslos überfordert, den Deutschunterricht für die Geflüchteten zu organisieren. Und das, auch das sprach sich rum. Wir hatten dann nachher einen ziemlich großen Kreis von 8 Lehrern und Lehrerinnen, die sich dann um den Sprachunterricht gekümmert haben. Und so kam dann eins zum anderen, bis wir dann nachher mehr als 70 Personen waren, die mitgemacht haben. Dazu kommt aber auch, dass es kleine Initiativen auch gab im Umkreis von Grevesmühlen, die sich um Flüchtlinge gekümmert haben, die sich einfach so ein bisschen verloren vorkamen mit 5, 6 Leuten, die sich uns angeschlossen haben. Und so wurde halt der Kreis immer größer.
Wow! Zu Hochzeiten haben sich 70 Menschen in und um Grevesmühlen als Patinnen, Paten, Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer für Geflüchtete engagiert. Ich frage Norbert, was hat die Menschen seiner Meinung nach motiviert?
Ich glaube, dass jeder von uns schon mal irgendwo an irgendeiner Stelle Hilfe gebraucht hat und Hilfe erfahren hat. Wer nicht ausländerfeindlich eingestellt ist, der wird gemerkt haben, dass gerade an dieser Stelle, wo es so schwierig war, diese 1 Million Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind, zu integrieren, dem es ein Anliegen war, dass es ein friedliches Zusammenleben zwischen Deutschen und den Neuzugewanderten, möchte ich mal sagen, gibt, der wird wahrgenommen haben, dass Hilfe notwendig ist. Und dann ist es immer eine Frage des eigenen Lebensentwurfs, ob ich mich dann ja innerlich dahingezogen fühle zu helfen oder ob ich das lieber an einer anderen Stelle tue oder ob ich es gar nicht tue.
Dieser Podcast heißt ja Stadt-Land-Segen und wir sind dafür in der Stadt und auf dem Land unterwegs und suchen nach Segen. In dieser Folge warst du, Gerrit, in Grevesmühlen unterwegs und jetzt haben wir viel gehört von Norbert. Und erzähl mir doch mal, Gerrit, wo siehst du da den Segen?
Ich sehe in dieser Folge jede Menge Segen. Wenn wir sagen, Segen ist dort, wo das Gute eine Chance bekommt zu wachsen, dann lohnt es sich mal auf all das zu gucken, was wir heute gehört haben. Ich finde zum Beispiel, was für ein Riesensegen ist das, dass so viele Menschen sich in Grevesmühlen, aber auch in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt für andere Menschen einsetzen und denen helfen, für Geflüchtete oder Menschen, die Hilfe brauchen. Da sind Menschen, die helfen denen. Das ist ein Riesensegen. Ich sehe einen Riesensegen in den Menschen wie Norbert, die es schaffen, in ihrem Gegenüber und auch in einem politischen Kontrahenten oder vielleicht sogar politischen Feind, in jemand, der ganz anders denkt, in diesen Menschen trotzdem den Menschen zu sehen. Und das können die, weil sie eine Unterscheidung machen zwischen der Person und ihren Haltung und ihren Taten. Dann gelingt es zu sagen, ey, was du denkst, was du sagst, was du machst, das finde ich nicht okay, da möchte ich widersprechen. Aber dich als Menschen, da habe ich Achtung vor, weil du ein Mensch bist. Und wo wir christlich nochmal sagen können, du bist auch ein Geschöpf Gottes. Aber das, was du tust, das ist nicht okay. Und das gibt irgendwie Sicherheit und da sehe ich ganz viel Segen drin. Und ich finde Segen da drin, wie Norbert das auch, finde ich, wunderbar gemacht hat. Norbert macht sich das nicht so einfach, sondern Norbert fragt nach den Gründen. Was liegt eigentlich dahinter? Warum haben Menschen rechte Gesinnung? Warum finden sie, wo ist die Verführbarkeit bei rechten Gedanken gut? Was steckt eigentlich dahinter? Und sich die Zeit zu nehmen, aber auch die Mühe zu geben, nicht einfach Menschen doof zu finden und abzuwerten, sondern gucken, was steckt dahinter, das hat für mich ganz viel mit Segen zu tun.
Auch eine schwierige Arbeit, dass er sich damit so beschäftigt, hatten wir ja schon mal. Das kann einen auch sehr belasten, glaube ich.
Total. Das ist irgendwie belastend, das ist herausfordernd und gleichzeitig hat das auch was Entlastendes, glaube ich, wenn man Menschen nicht doof finden muss oder an den Menschen verzweifelt, sondern fragen darf, was steckt dahinter? Was sind eigentlich die Gründe? Was hat Menschen mit rechter Gesinnung dazu gebracht, recht zu sein? Das hat doch was Entlastendes, wenn ich nicht davon ausgehen musst, mein Gegenüber ist böse oder ist einfach ein Arsch, sondern das ist ein Mensch wie du und ich und der hat aber eine Geschichte.
Das stimmt, wenn man die Gründe kennt, dann kann man es ja auch vielleicht, kann man es nochmal besser auflösen.
Ja, und man muss es trotzdem nicht gut finden, wie der Mensch denkt oder was er sagt oder wie der handelt. Aber ich glaube, da ist ehrlich gesagt was ganz Entlastendes drin zu merken. Wir alle haben unsere Geschichte und die prägt uns oft viel, viel mehr, als wir uns selbst eingestehen wollen. Und Segen finde ich aber auch nochmal da drin, wenn Menschen den Mut finden zu widersprechen. Wenn sie etwas hören, was nicht okay ist, weil es menschenfeindlich ist oder weil sie etwas sehen, wo Menschen verletzt werden oder rechte Argumente genannt werden, dann ist es ein Riesensegen, den Mut zu finden, zu widersprechen und zu sagen, stopp, so denke ich nicht, das ist nicht okay, das hat mit meinem Menschenbild nichts zu tun, so möchte ich nicht, dass wir zusammen leben auf dieser Welt und das hat auch, wenn es der Fall ist, mit meinem Glauben nichts zu tun.
Das ist mutig, aber auch eine total einfache Sache zu sagen, ich sehe das anders oder ich sehe das nicht so.
Vor allen Dingen glaube ich, dass es total gut tun kann. Also wenn ich eine Konfrontation habe oder jemanden treffe und der sagt mir etwas, mit dem bin ich überhaupt nicht einverstanden, dann tut es gut oder kann es sehr gut tun, da rauszugehen aus dem Gespräch, die eigene Meinung sagen zu können, vermutlich diejenigen Personen nicht überzeugt zu haben, aber nach Hause zu gehen und ich habe meinen Standpunkt klar gemacht, mir das sagen zu können, das tut, glaube ich, extrem gut.
Und für genau die Situation haben wir euch ja noch Tipps versprochen. Und zwar gibt es die jetzt von Oliver Trier, dem Bildungsreferenten. Und der gibt euch mit an die Hand, was man sagen kann, wenn man in Situationen mit rechten Aussagen konfrontiert wird.
Das Allerwichtigste ist erstmal zu versuchen, Ruhe zu bewahren. Und dann musst du für dich kurz die Lage analysieren. Also was ist das für ein Setting? Wo bist du gerade? Wie wohl fühlst du dich gerade? Kannst und willst du darauf jetzt reagieren? Oder aber willst du später darauf reagieren? Diese Möglichkeit gibt es ja auch. Und wenn das jetzt beim Familienfest ist, könnte es ja auch sein, dass du denkst, mach, ich will jetzt hier auch Omas 90. Geburtstag nicht kaputt machen. Auch dann hättest du natürlich die Möglichkeit, entweder das später anzusprechen oder aber einfach nur kurz und klar zu sagen, das sehe ich anders, aber lass uns jetzt lieber Omas Geburtstag feiern und später darüber reden. Auch das wäre einfach nochmal ein wichtiges Signal. Also man sollte denn, wenn man darauf reagiert, nicht unbedingt darum reagieren, weil man denkt, Mensch, man muss diese Person jetzt bekehren. Also das wäre natürlich super, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist dann relativ gering, sondern das ist ja ein Reflexionsprozess, der dann in Gang gesetzt werden muss und der wird nicht im Rahmen einer Diskussion dazu führen, dass die Person sagt, ach Mensch, so habe ich das noch nie gesehen, du hast vollkommen recht. Und dementsprechend geht es dann eher um dich, aber halt natürlich auch um das Umfeld, dass man einfach nochmal zeigt, solchen Positionen wird widersprochen, die werden einfach nicht unwidersprochen hingenommen. Es gibt diverse so kleine Tricks, gerade wenn Parolen fallen, dass man versucht, bei dem einen Thema zu bleiben. Also weil der Klassiker ist, dass die Person einfach was raushauen, dann merken sie, hier kommt Widerspruch, dann wechseln sie schnell das Thema. Und zwar so oft, dass du gar nicht mehr hinterherkommst. Man kann natürlich durchaus auch versuchen, Brücken zu bauen. Und ansonsten ist auch der Klassiker, den Leuten Fragen zu stellen. Okay, wie meinst du das? Verstehe ich das richtig? Woher hast du diese Informationen? Wie begründest du deine Zahlen und Co.? Das kann dem Ganzen natürlich schon mal etwas Dampf rausnehmen und ein bisschen Wind aus den Segeln.
Habt ihr ein Gespräch im Kopf mit jemandem, der rechts ist und was ist in diesem Gespräch passiert?
Oder habt ihr vielleicht eine Familienfeier oder Ähnliches in der Zukunft gerade im Kopf, wo ihr wisst, da könnt ihr die Tipps von Olli sehr gut gebrauchen?
Schreibt uns eure Geschichten gerne auf Insta @stadtlandsegen oder per Mail an info@stadtlandsegen.
Folgt unserem Podcast, dann verpasst ihr auch keine der nächsten Folgen von Stadtlandsegen. Gebt uns eine Bewertung ab und teilt und diskutiert diese Folge mit euren Freundinnen und Freunden.
Und dann bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen, außer Tschüss. Wir verabschieden uns.
Und wir wollen natürlich nicht Tschüss sagen, ohne euch etwas mit auf den Weg zu geben. Wir wünschen euch viel Glück und viel Segen.
Das hast du aus dem Lied geklaut, oder?
Dann weißt du, wie es weitergeht. Auf viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen, ob in der Stadt oder auf dem Land.
Und wenn wir auf die heutige Folge nochmal zurückblicken, dann Segen zusammenfassend, was fällt dir da ein, Gerrit?
Dann könnten wir sagen, oder wir sagen das, wir wünschen euch Mut zum Widerspruch, Ruhe in eurem Herzen und vor allen Dingen ganz viel Liebe, so gut es geht, für eure Mitmenschen, ob sie eure Meinung teilen oder eben auch nicht.
Sehr gut. Bye, bye.
Adios.
Der Podcast Stadtland Segen ist eine Produktion des Erzbistums Hamburg und wird gefördert durch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und den Verein Andere Zeiten.
Natürlich gibt es zu dem Thema noch viel, viel mehr zu erzählen. Wenn euch etwas fehlt oder ihr eure Perspektive ergänzen wollt, dann schreibt uns doch gerne.
Entweder auf Insta @stadtlandsegen oder per Mail an info@stadtlandsegen.de. Für weitere Infos schaut auch auf unserer Website vorbei.
Auf unserer Website findet ihr auch Termine zu Workshops, die wir zu den Podcast-Themen anbieten. Infos gibt es in den Shownotes.